ARD Sounds.
Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten nutzen, um Sabotageakte oder Spionage durchzuführen.
Bundesinnenminister Dobrindt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes: Rechtsextremismus bleibt zwar die größte Bedrohung von innen, aber von außen kommt immer stärkerer Druck russischer Akteure.
Und Russland bemüht sich nicht nur darum, andere Länder zu destabilisieren, sondern blockiert auch im eigenen Land das Internet und zieht sich damit auch den Unmut der russischen Soldaten zu.
Gleichzeitig muss selbst Wladimir Putin mittlerweile einräumen, dass es in Russland gerade Probleme gibt, und zwar mit der Treibstoffversorgung, weil sich die Ukraine erfolgreich zur Wehr setzt und dabei besonders Ölraffinerien ins Visier nimmt.
Hallo, ich bin Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 30. Juni 2026 um 15.30 Uhr. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Spionage, Sabotage, Desinformation, Cyberangriffe. Russland führt nicht nur seit Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern investiert seit Jahren auch massiv viel Zeit und Geld, um Einfluss auf andere Staaten zu nehmen. Was bedeutet das für Deutschland, Pascal?
Ja, wie wir schon ganz am Anfang gehört haben, sagt Innenminister Dobrindt, die größte Bedrohung von außen, die geht von Russland aus. Der Verfassungsschutz hat sich in seinem neuen Bericht ja auch ganz ausführlich damit beschäftigt, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat. Ein großer Punkt ist dabei staatlich gesteuerte Sabotage. Also Sabotage, die darauf ausgelegt ist, dass es dann möglichst unklar sein soll, ob ein Vorfall wirklich Sabotage ist oder ob es sich um einen Unfall oder vielleicht auch eine Tat von Kriminellen handelt. Und so will Russland dann eben von einer aufgeregten öffentlichen Debatte profitieren. Ja, was Dobrindt außerdem zu den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gesagt hat und auch über die Bedrohung aus Russland, das berichtet unsere Berlin-Korrespondentin Nicole Markwald.
Innenminister Alexander Dobrindt bringt die Ergebnisse des Verfassungsschutzberichts 2025 auf diese kurze Formel.
Deutschland steht unter Druck.
Dieser Druck kommt zum einen von innen. Radikale Kräfte aus den politisch extremen Lagern, links und rechts. Zwischen den extremen Lagern gibt es verbindende Elemente, wie Israelfeindschaft und Antisemitismus. Antisemitische Hetze habe in sozialen Medien und in extremistischen Netzwerken erschreckende Ausmaße angenommen, beschreibt Dobrindt und erinnert an die Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Berliner Holocaust-Mahnmal im vergangenen Jahr. Druck auf Deutschland kommt aber auch von außen. Vor allem aus Russland, sagt der CSU-Politiker. Russische Geheimdienste versuchten zum Beispiel, Menschen anzuwerben und gegen Geld im Auftrag Russlands Straftaten zu begehen.
Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten oder Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
Neben Russland seien besonders China und der Iran aktiv. Deren Aktionen reichten von Sabotageoperationen, wirtschaftlicher oder politischer Einflussnahme bis hin zu Angriffen auf hier lebende Oppositionelle und andere politische Gegner. Dobrindt sieht Deutschland im Fadenkreuz hybrider Bedrohungen. Daraus folgt für ihn:
In Anbetracht der Situation sind wir der Überzeugung, dass wir weiter aufrüsten müssen. Weiter aufrüsten, um unsere Fähigkeiten zu stärken, sowohl in der Technik als auch im Bereich der Ermittlungsbefugnisse.
Man wolle nun sehr schnell über die angekündigte Reform der Nachrichtendienste entscheiden. Die Geheimdienste bräuchten zum Beispiel mehr Online-Befugnisse. Nur so könnten Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, in Dobrindts Worten, zu echten Geheimdiensten werden.
Jetzt ist es ja einerseits so, Russland versucht im Ausland gezielt Einfluss zu nehmen und digitale Infrastruktur zu stören. Gleichzeitig sind aber auch in Russland selbst Internetdienste unter Druck.
Ja, genau. Russland ist eins der vielen Länder, die digitale Verbindungen gezielt unterbrechen, oft ja zum Beispiel während Protesten, Wahlen oder Konflikten. Also da wird dann das Internet selbst abgeschaltet oder es werden Messenger-Dienste und soziale Netzwerke blockiert. Mit drastischen Folgen jeweils für Wirtschaft, Journalismus und auch Grundrechte. Putin hat ja zum Beispiel für Unmut gesorgt, auch beim russischen Militär mit der Blockade von Telegram. Denn eigentlich kommunizieren die Soldaten damit an der Front. In der neuen NDR-Info-Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien hat Kai Küstner genau darüber gesprochen, und zwar mit Julia Weigelt, Fachjournalistin für Sicherheitspolitik.
Ja, das ist so. Die russische Regierung hat Telegram jetzt komplett blockiert, nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen. Analystinnen und Analysten gehen allerdings davon aus, dass Russland die Nutzenden auf staatlich kontrollierte Messenger-Dienste umleiten will, also was wie Max oder Max zum Beispiel. Und es geht auch noch weiter. Es gibt nämlich Medienberichte, dass Russland das noch ein bisschen perfider jetzt macht. Also statt einzelne Dienste und Websites zu sperren, das nennt man auch Blacklisting, kommen jetzt vermehrt Whitelisting zum Einsatz. Das bedeutet, erstmal ist alles gesperrt, was nicht explizit erlaubt ist. Ja, und erlaubt sind halt staatlich kontrollierte Dienste, die dann auch natürlich die politischen Entscheidungen der Führung gutheißen.
Also WhatsApp, Instagram und so, habe ich gelesen, sind zum Teil ja auch nicht zugänglich. Mhm. Ne? Damit behindert natürlich der Kreml, dass die Russinnen und Russen sich Informationen aus anderen Quellen holen können. Oder sich auch gegenseitig informieren können, zum Beispiel, wie der Krieg an der Front wirklich abläuft. Und das ist ja ein großes Thema. Aber was kann denn dann getan werden, um solchen Internet-Shutdowns entgegenzuwirken?
Ja, also es gibt schon mehrere UN-Resolutionen, die ganz klar auch sagen, dass solche Shutdowns grundlegende Menschenrechte missachten und deswegen von Regierungen nicht angeordnet werden sollen.
Aber das hat bislang eher wenig gebracht. Die Zahlen steigen ja.
Ja, das ist ein bisschen traurig, ne, wenn man sich irgendwie vorstellt, das wäre so schön, wenn die UN da mehr Macht hätte. Aber wie du richtig sagst, die Zahlen steigen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, man kann vor Gerichten Klage einreichen. Das war 2019 zum Beispiel so. Da hat das ein Anwalt im Sudan gemacht. Da gab es auch einen Shutdown des Militärrates. Und dieser Anwalt hat dann den Telekommunikationsanbieter verklagt mit der Begründung, die Sperre verstoße gegen seinen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen. Ja. Und das Gericht hat dann angeordnet, erstmal für ihn persönlich, also für diesen Anwalt, den Internetzugang wieder unverzüglich wiederherzustellen. Und dann gab es noch ein zweites Urteil, in dem es dann hieß, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger wiederhergestellt werden muss. Und dann gibt es auch noch den Gerichtshof der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ECOWAS. Und die hat Regierungen auch schon dazu verurteilt, Entschädigungen zu zahlen und hat damit eben so wichtige Präzedenzfälle geschaffen.
Soweit der Ausschnitt aus der heutigen neuen Folge Streitkräfte und Strategien. Kai Küstner war das im Gespräch mit der Fachjournalistin Julia Weigelt. Das ganze Gespräch und den gesamten Podcast von NDR Info hört ihr wie gewohnt auf unserer Plattform ARD Sounds. Ja, und dass selbst staatliche Propaganda irgendwann an ihre Grenzen stößt, das lässt sich gerade ebenfalls in Russland beobachten. Zumindest war es sehr bemerkenswert, was in den vergangenen Tagen von Wladimir Putin zu hören war. Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
Gerne. Russlands Machthaber hat eingeräumt, dass es gerade in seinem Land Probleme gibt, und zwar mit der Treibstoffversorgung. Verantwortlich für diese Treibstoffkrise sind Angriffe aus der Ukraine. Das Land wehrt sich weiter vehement gegen den russischen Überfall und nimmt dabei aktuell besonders russische Ölraffinerien ins Visier. Die Krise lässt sich also offenbar selbst in Russland nicht mehr kleinreden. Der WDR-Moderator Tobias Strauß hat darüber mit Gerhard Mangott gesprochen. Er ist Politologe an der Uni Innsbruck und er hat ihn gefragt, wenn jemand wie Putin öffentlich Probleme einräumt, muss man das dann schon als Erfolg für die Ukraine werten?
Das ist ein Erfolg, aber es ist nicht die neue Ehrlichkeit der russischen Führung gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit zuzugeben, was die nahezu die gesamte Bevölkerung Russlands ja spürt, nämlich diesen Mangel an Benzin, teilweise auch Diesel, den Mangel an Kerosin für die Flugzeuge. Also es ist etwas, das Putin natürlich in eine schwierige Lage bringt, etwas, was die Unzufriedenheit in der Bevölkerung noch einmal steigert. Es sind ja nicht nur die Benzin- und Treibstoffknappheiten, es sind auch die Internetsperren, es ist die hohe Inflation, Mangel an bestimmten Lebensmitteln. Und all das schlägt sich negativ nieder auf das Ansehen von Wladimir Putin.
Wir können ja nicht hinter die Mauern des Kremls schauen, aber in welcher Lage und in welchem Gemütszustand müssen wir uns den russischen Präsidenten gerade vorstellen?
Ich fürchte, er ist nicht sonderlich berührt durch diese Ereignisse. Er hält an seinen Maximalzielen fest. Er hat sogar gestern noch einmal nachgedoppelt und hat gesagt, nicht nur der Donbass muss an Russland fallen, sondern das sogenannte ganze Novorossiya, also auch die Gebiete Cherson und Saporischschja. Er ist aber innerhalb der Machtelite in einer schwierigen Situation, denn auf der einen Seite gibt es die Technokraten, die sagen, dieser Krieg bringt keinen Nutzen mehr, er bringt hohe Kosten mit sich, er kann nicht finanziert werden, wir müssen den Konflikt einfrieren. Und auf der anderen Seite harte Nationalisten, die sagen, der Krieg muss ausgeweitet werden, es braucht eine Generalmobilmachung und der Kampf muss brutaler geführt werden. Dazwischen ist Putin mit einer Position, die nicht wirklich handlungsleitend ist, nämlich er wartet ab, er denkt sich, es wird sich schon alles zum Guten wenden.
Sehen Sie ihn unter Druck?
Ja, zweifellos. Nicht von der Seite der Bevölkerung her, denn diese Unzufriedenheit, die es gibt, die wird nicht mobilisiert, die wird nicht organisiert, weil es in Russland aufgrund der massiven Repression eben keine Person mehr gibt, keine Partei, keine NGO, die diese Unzufriedenheit organisieren, mobilisieren und auf die Straße bringen könnte. Aber innerhalb der Elite wächst der Druck an Putin. Die Frage wird schon gestellt, was ist das Ziel dieses Krieges? Ist das Ziel erreichbar? Sollten wir nicht besser raus? Ist der Schaden für die russische Wirtschaft, für die technologische Entwicklung nicht viel zu hoch?
Was bedeutet die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht jetzt für mögliche Friedensgespräche? Macht sie die wahrscheinlicher?
Nein, leider nicht. Ich glaube, dass die russische Seite noch immer daran glaubt, dass sie auf dem Boden das erreichen kann, was sie politisch fordert. Es ist ja auch nicht so, dass der russische Vormarsch vollkommen gestoppt worden wäre. Es gibt Vorstöße zu den Städten Kostjantinivka und Ruschkivka und dort sind zentrale Festungslinien der ukrainischen Seite. Also auch hier gibt es Fortschritte für Russland. Aber im rückwärtigen Raum erleidet das Land, erleiden die Streitkräfte massive Verluste durch Angriffe auf Brücken, Straßen, Eisenbahnlinien, Depots, für Treibstoff und Munition. Das alles ist zwar für die russische Seite eine Verschlechterung der Lage im Vergleich zu vor einem halben Jahr, aber dass das die russische Seite zu Verhandlungen bringt, das sehe ich nicht.
Vielleicht zum Schluss ganz kurz. Es gab schon mal Momente in diesem Krieg, wo man optimistisch war, was die Erfolge der Ukraine anging und sich dann doch alles wieder gedreht hat. Die aktuelle Strategie, die scheint gerade zu funktionieren. Halten Sie es trotzdem für möglich, dass sich auch das wieder drehen könnte?
Es ist sicherlich eine neue Phase des Krieges, eine sehr erfolgreiche Phase für die Ukraine, aber ich glaube, es ist keine Wende in diesem Krieg, denn bei all den Zerstörungen, die die ukrainischen Mittelstreckendrohnen ausrichten können, ist es nicht so, dass die Ukraine in der Lage wäre, eine Offensive zu starten und besetztes Gebiet zurückzuerobern. All das läuft eigentlich auf einen Waffenstillstand hinaus bei eingefrorenen Konfliktlinien. Nur der politische Wille dazu fehlt auf russischer Seite noch völlig.
Soweit die Einschätzungen vom Politologen Gerhard Mangott. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.